Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen in unserer Philosophie-Sendung. Und diese Woche war ja der Tag der Arbeit, ein Anlass von vielen, für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen auf die Straße zu gehen. Und wir haben auch hier in unserer Sendung schon letzten Sonntag über Lohngerechtigkeit geredet. Also wann sind Löhne fair? Und warum das gerade für Demokratien auch ein massives politisches Problem sein kann, wenn die Löhne zu sehr auseinanderklaffen und zu ungerecht verteilt sind. Weil Geld natürlich auch Macht ist. Es erlaubt Einfluss, es ermöglicht Zeit für politisches Wirken. Wenn wir aber über Geld und Macht reden, dann schließt sich natürlich unmittelbar an die Frage nach den Löhnen auch die Frage nach den Vermögen an. Die Philosophin Lea Prix meinte dazu in unserer letzten Sendung:
Ich würde denken, dass die Frage der Gerechtigkeit bei den Löhnen zu stellen eigentlich schon zu spät ist. Also jetzt ganz konkret auf Deutschland zum Beispiel bezogen. In Deutschland haben wir eigentlich ein geringeres Problem der Ungleichheit in Bezug auf Einkommensverteilung und wir haben ein viel höheres Problem in Bezug auf die Vermögensverteilung.
Ja, und dieses höhere oder größere Problem, das wollen wir heute besprechen. Und dazu ist mir aus Dortmund der Philosoph Christian Neuhäuser zugeschaltet. Er kommt für diese Aufzeichnung direkt vom Institut für Philosophie und Politikwissenschaft in Dortmund. Er ist dort Professor. Und er ist Experte für unser Thema heute: Reichtum als moralisches Problem und Wie reich darf man sein, heißen zwei seiner letzten Bücher. Hallo, Herr Neuhäuser.
Hallo nach Berlin.
Herr Neuhäuser, würden Sie sich der Perspektive von Lea Prix anschließen? Ist Vermögensverteilung wirklich ein größeres Problem in Deutschland als Einkommensspreizung?
Ja, das ist so, sogar in mehreren Hinsichten. Denn wenn man als erstes mal auf den berühmten Gini-Koeffizienten schaut, also die eine Zahl, die angeben soll, wie Einkommen und Vermögen verteilt sind, dann sieht man das sehr deutlich. Die Idee bei diesem Gini-Koeffizienten ist nämlich, dass bei einer Zahl von 0 alles gleich verteilt wäre und bei einer Zahl von 1 einer alles hat, also einer das ganze Einkommen oder das ganze Vermögen bekommt. Und da sehen wir dann, dass bei Einkommen der Koeffizient bei 0,3 liegt, ja, ein bisschen näher gewissermaßen an der Gleichverteilung und ein bisschen weiter weg davon, dass einer alles hat. Die doch ziemlich krasse Zahl beim Vermögen ist, dass er da in Deutschland ungefähr bei 0,8 liegt. Hm. Also sehr nah dran, ein Zustand, in dem einer alles hätte. Und so ist es in Deutschland auch dann eben fast, weil wir sehen, dass die oberen 5, die oberen 10% doch einen erheblich großen Anteil des Vermögens auf sich vereinen. Und da sehen wir einfach, dass die Ungleichheit da schon sehr viel größer ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist aber, das hat die Lea Prix wahrscheinlich auch gemeint, dass wir bei der Lohngerechtigkeit letztlich nur weiterkommen, wenn ja die Verhandlungsmacht der sogenannten Arbeitgeberin und der Arbeitnehmerin ungefähr gleich verteilt wäre. Wenn aber das Vermögen, das sehr oft in Betrieben drinsteckt, so stark konzentriert ist, dann ist da auch ein ziemliches Machtungleichgewicht und dann wird man auch in so Aushandlungsprozessen kaum zur Lohngerechtigkeit kommen können.
Das sind schon mal eindrückliche Zahlen. Wie kommt es aber zu diesen Zahlen, habe ich mich gefragt, also zu den uns immer wieder auch begegnenden in Zeitungsartikeln extremen Ungleichheiten, extremen Spreizungen, extremen Scheren von Vermögen in einem Land wie Deutschland, was doch eine stabile Demokratie ist und auch ein als insgesamt wohlhabendes Land gilt. Es gibt ja auch so Zahlen wie, das reichste 1% hat dann so um die 25-30% des Gesamtvermögens, also schon eine beträchtliche Scheibe. Und wie entwickelt sich eigentlich ein solcher Zustand? Wie kommt man dazu? Und historisch gesehen müsste man wahrscheinlich sagen, ist das möglicherweise sogar fast der beste Zustand, den wir je hatten? Weil man stellt sich ein Feudalgesellschaften eigentlich vor, dass das noch krasser auseinandergeht, oder?
Genau, so ist es auch. Historisch hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie weit geht man zurück. Es gibt ja ziemlich viele Anthropologen, die behaupten, dass die Gesellschaften vor dem Ackerbau, die Jägerinnen- und Sammlerinnengesellschaften, solche waren, in denen Eigentum Vermögen relativ gleich verteilt waren. Natürlich hatten die auch einfach nicht so viel, ne? Und dann aber mit dem Ackerbau kam das, dass Menschen gewissermaßen andere Menschen für sich arbeiten lassen konnten und dadurch es auch zur Konzentration von Vermögen und Eigentum gekommen ist und sich das dann sehr schnell aufgebaut hat. Und wir beispielsweise in den antiken Gesellschaften in Europa sehen, dass dort schon extreme Ungleichheiten im Vermögen bestanden haben und das sich dann durch die Geschichte durchgezogen hat in den Feudalgesellschaften, interessanterweise dann aber eben auch noch in den früh industrialisierten Gesellschaften. Also die Französische Revolution hat zwar auf vielen Ebenen einen Bruch mit sich gebracht, aber nicht so sehr auf der Ebene der Vermögensverteilung. Es hat gewissermaßen nur die Gruppe der Vermögenden ausgetauscht, nämlich die Adeligen durch dann das Großbürgertum. Da muss man auch genau hinschauen. Es war dann wirklich ein Großbürgertum, das man auch von einem Bürgertum allgemeiner unterscheiden muss. Und das sind diese 1%, die im 19. Jahrhundert dann ungefähr die Hälfte des gesamten Vermögens hatte. Also 1% der Bevölkerung hatte ungefähr die Hälfte des ganzen Vermögens. Und das ist schon nochmal massiv mehr, als das jetzt bei uns der Fall ist. Die Zahl ist eben tatsächlich, dass es jetzt ungefähr 25% des Gesamtvermögens sind. Das ist trotzdem natürlich noch enorm viel. 1% der Gesellschaft, also einer von 100, hat 25% des Vermögens. Das heißt, 100 Leute müssen sich einen großen Kuchen teilen und einer davon bekommt ein Viertel. So muss man sich das vorstellen. Das ist schon erstaunlich, dass das immer noch so ist. Aber was wir auch sehen können, ist, dass dann am Anfang oder am Ende des 19. Jahrhunderts, am Anfang des 20. Jahrhunderts, es gewissermaßen eine Reduktion dieser Ungleichheit gab, eine Umverteilung gewissermaßen des Vermögens von ganz oben, jetzt nicht nach unten, das muss man auch sagen. Also die unteren 30% der Gesellschaft, die hatten gewissermaßen seit dem Ackerbau noch nie was, ja, also an Vermögen, sondern in die Mitte hinein. Und das hat dann sich auch durchs 20. Jahrhundert hingezogen, so dass am Ende des 20. Jahrhunderts bis Anfang der 90er Jahre die Vermögensverteilung eigentlich noch ein bisschen gleicher war als jetzt ist. Und wir erleben in den letzten 30 Jahren wieder eine Zunahme der Ungleichverteilung.
Und dafür sind natürlich unterschiedliche politische und auch steuerpolitische Ansätze sicher ausschlaggebend. Also das 20. Jahrhundert ist natürlich ein sehr bewegtes Jahrhundert. Da sind zwei Weltkriege, die haben auch sehr vieles durcheinander geschüttelt, selbstverständlich. Es gibt auch immer steuerpolitische Maßnahmen, die eben auch der Ungleichheit teilweise zumindest versuchen entgegenzuwirken oder das eben gerade unterlassen aus Gründen, die noch zu besprechen sind. Was mir an diesen Zahlen aufgefallen ist, als ich mich so durchgehangelt habe, es gibt ja immer dieses reichste 1%, wie viel besitzt das? Oder die reichsten 10%, das ist auch nochmal so eine interessante Zahl. Aber es gibt auch die Zahl, wo man unterscheidet die oberen 50% und die unteren 50%. Und da scheint es fast noch drastischer zu sein, dass nämlich die oberen 50% in Deutschland in den letzten 40 Jahren tatsächlich gewissermaßen Vermögenswachstum gesehen haben, aber die unteren 50%, also es eine genaue Hälfte der Gesellschaft gibt, die sozusagen überhaupt keinen Zuwachs an Vermögen verzeichnen konnte in der Zeit.
Ja, genau, das stimmt. Die unteren 50% Deutschland, also eigentlich bei 40% ist man auch so, die haben quasi gar kein Vermögen. Ne? Dann 40 bis 50, da ist so ein kleines bisschen Vermögen, das ist aber nicht gewachsen. Und dann 50 bis dann weiter ist es gewachsen. Das ist in Deutschland aber auch eine Besonderheit, das hat viel mit Immobilien zu tun, weil sozusagen die Frage, ob man jetzt Immobilienbesitz hat oder nicht, massiv darüber unterscheidet. Und davon muss man dann nochmal die Frage unterscheiden, wie ist das mit Betriebsvermögen oder nicht. Weil da geht es dann massiv in die Höhe. Ne? Aber gerade dadurch, dass der Immobilienmarkt so aufgewachsen ist in Deutschland, gab es da dann eben eine Zunahme. Allerdings muss man der Fairness halber auch sagen, dass Rentenansprüche und sowas nicht als Vermögen berücksichtigt werden. Dabei dann ist es so, dass alle ein bisschen Vermögenszuwachs haben. Aber da kann man auch drüber streiten, ob man das als Vermögen begreifen sollte oder nicht. Aber was man tatsächlich sieht, ist, dass die obere Hälfte sind in Begriffen des Vermögens der Gesellschaft ihr Vermögen sichern und absichern konnten, insbesondere durch Immobilieneigentum, und die untere Hälfte zur Miete wohnt und sich dort keine Sicherheiten verschaffen konnten.
Das finde ich interessant, weil es das Bild nochmal so größer macht, weil diese Konzentration auf diese obersten 1% in gewisser Weise ist das natürlich irgendwie schlagend, wie Sie es auch beschrieben haben, der Viertel vom Kuchen, also den wir immer noch haben, auch am Anfang des 21. Jahrhunderts, der diesen 1% zugutekommt. Die Superreichen als gesondertes Problem, also Überreichtum, wie man es auch nennt, das ist einerseits tatsächlich ein Problem, weil sich solche Menschen, die unermesslich viel mehr haben als die Normalbürger, natürlich auch in gewisser Weise aus der Gesellschaft verabschieden. Aber gleichzeitig fokussiert es ja den Blick auch eigenartig, weil man dann immer natürlich einen Superreichen sehen kann, der natürlich noch viel reicher ist und man dann auch die Verteilungsverhältnisse in der Gesellschaft in ihrer Breite aus dem Blick verliert, scheint mir manchmal.
Ja, das würde ich teilen. Dann kommen wir jetzt natürlich schon schnell in stark normative Fragen. Kritische und vielleicht auch ideologiekritische Fragen. Das stimmt, dass der Blick auf die Superreichen, die Überreichen davon ablenkt, ob man selbst vielleicht auf unfaire Weise überproportional profitiert davon, wie Vermögen und dann aber auch Einkommen verteilt sind. Deswegen habe ich am Anfang auch ein kleines bisschen gezögert, als es um die Frage ging, Vermögen ist doch das viel größere Problem als Einkommen. In den beschriebenen Dimensionen stimmt das, aber für sehr viele Menschen ist es ja so, dass in ihrem Lebensvollzug es darum geht, dass sie ein gutes Leben führen wollen, ihre Projekte verfolgen wollen und dafür spielt Kaufkraft eine große Rolle, ja. Weil sehr viele Dinge, die wir eben machen wollen in den Marktgesellschaften, in denen wir leben, natürlich damit verbunden sind, dass man sich die Reisen, die Urlaube, aber auch das Wohnprojekt und vielleicht auch das Hobby und so weiter und so fort leisten kann. Und Kaufkraft, das ist jetzt ganz wichtig, setzt sich aber nicht nur aus dem Einkommen zusammen, sondern immer auch aus dem Vermögen, weil durch Vermögen es sehr häufig so ist, dass ich bestimmte Aufwendungen gar nicht habe. Wie gerade schon gesagt, steckt ja ziemlich viel Vermögen in Immobilien. Wenn ich also selber Immobilien habe, dann muss ich natürlich keine Miete zahlen. Das heißt, die Miete geht nicht von meiner Kaufkraft ab. Das heißt, wenn ich also schon doppelt so viel verdiene wie jemand anderes und dann aber auch keine Miete zahlen muss, sondern in meinem Wohneigentum wohne, dann kann das sein, dass ich noch sehr viel mehr habe, vielleicht sogar dreimal so viel an Kaufkraft. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das im Blick hat als eine doch ziemlich relevante Gerechtigkeitsfrage. Wie ist eigentlich die Kaufkraft verteilt bei uns? Und das kann man nicht sehen, indem man nur auf Einkommen alleine schaut und auf die Verteilung von Einkommen, sondern da muss man Einkommen und Vermögen immer zusammendenken. Und da ist es dann tatsächlich so, dass für diese Frage gar nicht von zentraler Bedeutung ist, ob es jetzt irgendwelche Superreichen gibt, die Milliardäre sind. Das ist in vielen anderen Hinsichten problematisch, die wir sicher noch besprechen werden. Aber die leben eh ganz woanders, auf ihren Yachten und in ihren Palästen und so. Für mich ist dann ja interessant, kann ich mir eine Wohnung leisten in der Stadt, in der ich arbeite, oder muss ich 2 Stunden zur Arbeit und zurückfahren und das sind dann 4 Stunden, die ich nicht mit meiner Familie verbringen kann, etc. Und das betrifft dann das reale Leben und das könnten Gerechtigkeitsprobleme sein, die sich viel stärker in der Mitte der Gesellschaft abspielen und nicht an diesem extremen Rand. Und dann ist es einigermaßen bequem, immer nur sozusagen auf die Superreichen zu schauen und von diesen Problemen abzulenken, weil es dann ja sein kann, dass man selber vielleicht zu der Gruppe derjenigen gehört, die auf unfaire Weise davon profitiert.
Ich würde jetzt auf diese politischen Dimensionen kommen wollen oder auf die moralischen Probleme, die sich ergeben durch Ungleichverteilung. Natürlich kann man immer auch sagen, ja, das hat man sich erarbeitet, das ist ererbtes Geld, kommt aus der Familie. Also man kann viele Argumente anführen, warum das okay sein soll, dass die Unterschiede beträchtlich zum Teil sind. Aber man kann doch, und das ist philosophisch sicher auch der Weg, der interessant ist zu gehen, sich fragen, was sind die Verwerfungen, was sind die Probleme, die sich aus Ungleichheiten ergeben oder aus zu großen Ungleichheiten, denn ganz Gleichheit kann man ja auch nicht herstellen. So funktionieren Gesellschaften nicht und so funktionieren Menschen nicht. Offensichtlich scheint mir, dass wir derzeit in demokratischen Krisen stecken, in Legitimationskrisen von Demokratie, die teilweise auch mit Gefühlen von Ungleichverteilungen zu tun haben. Und Sie haben es schon erwähnt, es geht um Kaufkraft, aber es geht auch um sozusagen noch ein größeres Paket. Nicht nur um so etwas wie die Kombination von Einkommen und Vermögen und in der Kaufkraft, sondern tatsächlich auch um ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, von sich die Dinge leisten können, die man in sich in einer solchen Gesellschaft leistet und tatsächlich dann auch diese Gesellschaft in ihrer demokratischen Verfasstheit akzeptieren wollen. Oder gehe ich da zu weit?
Ich würde das teilen und ich würde halt denken, dass Kaufkraft gewissermaßen immer auch eine symbolische Dimension hat. Und gerade in Marktgesellschaften, also in Gesellschaften, in der sehr viele soziale Interaktionen über Märkte organisiert werden, eben in auch einem besonderen Ausmaß. Und da geht es tatsächlich nicht nur darum, dass ich mir irgendwie selber in meinem stillen Kämmerlein eine Vorstellung vom guten Leben gemacht habe und dafür brauche ich jetzt Golfschläger oder Tennisschläger oder sowas, sondern das sind alles soziale Praktiken, die, wie Sie gesagt haben, soziale Zugehörigkeit auch kommunizieren. Das heißt, wenn ich mir die dafür notwendigen Sachen nicht leisten kann, dann weiß ich, dass ich auch zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen nicht dazugehöre. Und jetzt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist es eben so, dass mit der Französischen Revolution in Europa schon etwas ganz Besonderes passiert ist, nämlich das Versprechen der bürgerlichen Gleichrangigkeit gewissermaßen. Ja, das heißt dann nur Gleichheit, aber bei Gleichheit als Wort muss man aufpassen, weil das klingt dann so, als müssten wir jetzt alle blaue Haare haben. Aber das ist natürlich nicht gemeint, sondern was gemeint ist, ist, dass wir als Bürger und Bürgerinnen uns als Gleichrangige begegnen. Und zwar nicht nur an der Wahlurne alle 4 Jahre mal, sondern in dem sozialen, öffentlichen Leben, jetzt auch nicht nur öffentlichen, politischen, sondern wenn ich vor die Tür gehe. Und selbst die Tür gehört dazu und selbst die Wohnung gehört dazu. Das sind alles Teil gewissermaßen meiner Identität als Bürger oder Bürgerin in diesem Land. Und wenn dann die Ungleichheit zu groß ist, die ökonomische Ungleichheit, dann ist das so, dass das den Bürgern, die eben besonders wenig haben und den Bürgerinnen, zum Ausdruck bringt, ja, so richtig gleichrangig bist du aber nicht, ne, sondern du musst da in dieses und jenes Stadtviertel ziehen, du kannst dir die und die Mobilitätsformen nicht leisten und so weiter und so fort. Und das kommuniziert dann immer auch eine Art von, ja, niederem Rang. Und das ist in unserer Gesellschaft doch inzwischen relativ stark ausgeprägt. Und ich würde dem zustimmen, dass sozusagen dieses nicht erfüllte Versprechen der Gleichrangigkeit bei zunehmend vielen Menschen dazu führt, dass sie unversöhnt sind mit dem politischen System, das wir haben.
Hängt das auch? Das ist eine Frage, die wir vielleicht auch in der Zustandsbeschreibung dieser Vermögensungleichverteilung schon hätten ansprechen sollen, mit einer sehr großen Schere zwischen Ost- und Westdeutschland zusammen. Ist es richtig, dass eben in Ostdeutschland ganz anders oder in sehr viel geringerem Umfang Vermögen aufgebaut werden konnten und dass es darum natürlich diese Schere auch immer noch eine starke Ost-West-Schere ist?
Ich denke, ja. Ich muss zugeben, dass ich jetzt die genauen Zahlen nicht vorliegen habe, aber Konsens ist doch, dass eben die Tatsache, dass die Vermögenskonzentration in Deutschland mit gewissermaßen der Wiedervereinigung so massiv zugenommen hat, 2 Ursachen hat, nämlich einmal die dadurch freigesetzte ökonomische Globalisierung, die einen Konkurrenzdruck weltweit produziert hat und eine Liberalisierung der Märkte, aber eben auch die Tatsache, dass in Ostdeutschland ziemlich viel zu holen war, muss man einfach sagen, ja. Und das scheint mir auch ein noch nicht angemessen aufbereiteter Teil der jüngeren Geschichte in Deutschland zu sein, nämlich zu gucken, ja, wo sind die Vermögenswerte, die dort gewissermaßen freigesetzt worden sind, eigentlich so hingegangen. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass das zu vererbende Kapital in Ostdeutschland gegenwärtig sehr, sehr viel niedriger ist als in Westdeutschland, dann spricht das doch deutlich dafür, dass das eben ja sozusagen von Osten nach Westen gewandert ist. Und ich glaube, dass das viele Leute, die in Ostdeutschland leben, irgendwie so auch spüren.
Herr Neuhäuser, Sie haben es ja schon beschrieben, dass natürlich auch eben ein nicht eingelöstes Versprechen von Gleichrangigkeit in finanziellen Belangen auch zu einem Gefühl des Nichtzugehörens, der Nichtwertschätzung als Bürger eines Landes führen kann. Es ist zumindest plausibel, da auch soziale Ungleichheit als einen Faktor zu sehen. Ein anderer Faktor, der mir immer so idealtypisch wichtig zu sein scheint, ist, dass natürlich in gewisser Weise auch ein Land, das einen derart großen Niedriglohnsektor hat wie Deutschland, in gewisser Weise auch Bürgern überhaupt nicht die Möglichkeiten bereitstellt, ein engagierter demokratischer Bürger zu sein. Denn es ist natürlich so, dass wenn man sich mit einem oder auch mehreren Niedriglohnjobs durchs Leben hangelt und quasi unter dem Dauerstress der Beschaffung des Notwendigsten steht, man dann eben gar nicht im Sinne unserer idealen Demokratietheorien partizipieren kann an Demokratien, oder?
Ja, auch das würde ich unterschreiben. Ich glaube auch, dass viele von uns, die nicht im Niedriglohnsektor aktiv sind, keine wirkliche Vorstellung davon haben, wie groß die Stressbelastung ist. Ja, also im Supermarkt 8 bis 9 Stunden in Neonlicht und quasi völlig ohne Zeitautonomie. Es ist also nicht so, dass man dann mal auf seine innere Uhr hören kann und sagen kann, jetzt brauche ich mal eine Pause, ne? Wie das bei vielen anderen Menschen ist, die dann Kaffee trinken oder mal kurz was anderes machen, sich ablenken, regenerieren, sondern sehr fremdbestimmt. Und diese 8 Stunden Fremdbestimmtheit unter sehr widrigen Bedingungen sind ein enormer Stressfaktor. Danach ist man für den Tag gewissermaßen durch. Hinzu kommt eben der Stress dazu, dass man ja wirklich über ein geringes Einkommen verfügt, schauen muss, wie kommt man eigentlich über die Runden. Das ist beispielsweise gut untersucht, dass jetzt der Einkauf selber, also wenn man als Konsument oder Konsumentin einkaufen geht, einen enormen Unterschied macht, ob man eben über sehr viel Geld verfügt oder am Existenzminimum lebt. Wenn man am Existenzminimum lebt, dann ist das Dauerstress, weil man immer fragen muss, kann ich mir das noch leisten, kann ich mir das nicht leisten, rechnen muss und so weiter. Und wenn das alles nicht interessiert, ist das so ein Happening, ne? Dann geht man so Event-Shopping machen und lässt eher die Seele baumeln. Das macht also schon einen massiven Unterschied und da sind wir manchmal ein bisschen unsensibel. Das glaube ich schon auch, dass das eine Rolle spielt bei der Politisierung. Beim jetzt Populismus glaube ich, dass das sicherlich multifaktoriell ist. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass diese Ebene des anerkannt werden Wollens als gleichrangiges Gesellschaftsmitglied und die Tatsache, dass das im ökonomischen Kontext als arbeitender oder arbeitende Bürgerin ausbleibt und auch in den Konsumentfaltungsmöglichkeiten ausbleibt, dazu führt, dass Menschen anfällig werden für andere Angebote, ja, zum Beispiel über die nationale Identität, ihre Zugehörigkeit und ihre Gleichrangigkeit begreifen. Und das wird dann populistisch ausgeschlachtet. Und ein weiterer Aspekt, der da hinzukommt, den man ja auch sehr deutlich sieht, ist das Schimpfen auf die Elite als dann eben die wahrgenommenen anderen, die entweder selbst zu den Vermögenden, Supervermögenden gehören oder den Eindruck machen, die oder nur die zu repräsentieren. Und auch das wird dann natürlich ausgeschlachtet als ein Narrativ.
Tugendethisch sagt man ja klassischerweise, Reichtum deformiert. Das kann moralisch nicht gut sein für die Seele, zu reich zu sein. Es ist unmittelbar, aber auch einsichtig, und das haben wir jetzt gerade eben besprochen, dass Armut oder das Gefühl, nicht genug zu haben oder nicht dazuzugehören, auch eine tugendethische Herausforderung ist. Wenn wir jetzt aber nochmal auf diese Reichtumsseite schauen und diese Konzentration auf die Superreichen, Sie haben es ja schon angesprochen, die kann manchmal den Blick verstellen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Breite. Gleichzeitig ist da aber auch etwas, was ungeheuer ärgerlich wirkt, weil in gewisser Weise hat man ja dann auch so den Eindruck, es gibt immer mehr Milliardäre, die auf ihren Yachten so durch die Weltmeere tuckern und sich eigentlich auch gar nicht mehr engagieren fürs Gemeinwesen, also sich auch gar nicht mehr als Bürger eines demokratischen Staates verstehen, also sozusagen auf der anderen Seite abgehängt sind, wenn man jetzt mal dieses Wort verwenden will.
Ja, das stimmt. Also es ist auch so, dass sich überhaupt die Zahl der Milliardäre in den letzten Jahrzehnten verdoppelt hat. Also da sehen wir, dass weltweit es sozusagen so eine Gruppe von Menschen gibt, die doch sehr stark abgehoben ist. Denn also Milliardär sein, das ist jetzt nicht irgendwas, sondern das heißt ja halt einfach, dass man mindestens 1000-mal 1 Million Euro oder Dollar hat. Ja, 1000-mal 1 Million. Das heißt, das sind 1000 ziemlich schöne Häuser. Ja, das ist also ganz schön viel. Die leben irgendwie doch in einer ganz anderen Welt. Und das meine ich jetzt wirklich in dem Sinne von Welt als sozusagen das, was uns erscheint in unserem Alltag. Also das, was Ihnen in Ihrem Alltag erscheint, das, was Ihre Welt ist, das ist bei Milliardären einfach sehr anders als bei den meisten von uns. Und wenn es da mal so einen gibt, ja, dann ist das so, dass man sagen kann, ja, okay, der hat halt irgendwie eine ganz schräge Perspektive auf seine Welt. Aber wenn das eine substanzielle Gruppe wird weltweit, dann ist das so, dass sie nicht nur abgehoben und anders sind, sondern dass die auch gewissermaßen zu einer politischen Macht sui generis, also für sich werden. Und dann wird es spannend und interessant, weil man dann auch sieht, in der Berichterstattung über die, ja, ist das so, dass sie zum Maßstab werden. Und dann ist das, was die sagen, was die denken, etwas, was von erheblichem öffentlichen und politischem Gewicht ist. Ja, das heißt, da geht es jetzt einmal um die Frage, können die überhaupt noch ein gutes Leben haben, wenn die so außerhalb der Gesellschaft insgesamt stehen? Das ist, was manche Philosophinnen sagen, nein, weil man muss schon zu der Gesellschaft dazugehören und um dazugehören zu können, muss man eben doch irgendwie die Lebenswelt teilen. Da denke ich dann immer ehrlich gesagt, naja, also es gibt jetzt halt mehrere tausend, ja, wie viele Freunde und Freundinnen kann man eigentlich haben? Die haben schon ihre Welt, in der sie auch sozial leben. Deswegen finde ich viel wichtiger und zentraler diese politische Frage, was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft, dass es doch eine zunehmend signifikante Gruppe von Menschen gibt, die über eine erhebliche ökonomische Macht und darüber indirekt auch über eine erhebliche politische Macht verfügen, die sich für den Rest der Bevölkerung vielleicht interessieren, aber nicht sozusagen aus derselben Perspektive, sondern alle mal aus so einer Gönnerinnenperspektive von oben herab gewissermaßen.
Und es gibt ja interessanterweise auch gerade in dieser Gruppe einige Initiativen, die quasi auch dieser eigenen Enthobenheit entgegenwirken wollen. Es gibt die Tax Me Now Initiative für Steuergerechtigkeit von vermögenden Menschen. Auch in den USA gibt es solche Bewegungen. Also es wird durchaus auch gesehen. Und ich glaube, damit sind wir natürlich bei dem Thema, was absolut zentral ist für diese Frage, nämlich wenn wir diese Beschreibungen dieser Zustände, was das macht mit einer Gesellschaft, wenn eben die Reichtumsverhältnisse auseinanderklaffen, was es macht mit dem ärmeren Teil der Gesellschaft und was es macht mit dem ganz reichen Teil einer Gesellschaft, der vielleicht gar nicht mehr zu dieser Gesellschaft dazugehören will oder sich zugehörig fühlt, dann ist ja die Frage, wie lässt sich gegensteuern? Wie kann man legitimerweise dagegen steuern? Da gibt es ja viele Widerstände. Es ist ja zum Beispiel in Deutschland so, dass wir überhaupt keine Vermögenssteuer haben im Moment. Die ist seit 1997 ausgesetzt. Wir haben eine gewisse Erbschaftssteuer. Und da muss man doch sagen, da sind so eine Petition, wie sie im Moment läuft, Tax the Rich auf EU-Ebene, wo man Vermögenssteuer für Superreiche, also ab einem Vermögen von 5 Millionen US-Dollar erheben will, die erscheinen dann doch sehr plausibel, oder?
Ja, die erscheinen sehr plausibel. Gleichzeitig hat man als Philosoph da so ein bisschen so ein, ja, wie soll ich sagen, nietzscheanisches Gefühl, nämlich die ewige Wiederkehr des Gleichen. Denn die Debatte ist nicht super neu, ja, sondern es ist so, dass, und das ist wirklich interessant, der erzliberale Philosoph John Stuart Mill schon vor 150 Jahren, vor mehr als 150 Jahren, mit demselben Problem gekämpft hat und da der Meinung war, wir brauchen einfach eine extrem progressive Erbschaftssteuer und hatte dann die Hoffnung, dass diese Erbschaftssteuer den Effekt hat, dass eben das Vermögen gleichmäßiger über die Bevölkerung verteilt wird. Das wiederum sollte den Effekt haben, dass die Unternehmen nicht mehr in der Hand weniger Unternehmer und Unternehmerinnen ist, sondern eben die Menschen in der Bevölkerung allgemein gehören. Das nennt sich dann Eigentümerdemokratie, Property Owning Democracy. Und dass das dann wiederum dazu führt, dass sich die Arbeitsverhältnisse extrem verbessern. Ja, das war so seine Vision. Und er hat gedacht, das passiert jetzt in den nächsten 30 Jahren. Ist aber nicht passiert. Und der Grund ist, dass es zwar schon mal eine deutlich höhere Erbschaftssteuer gab, als das jetzt der Fall ist. Und eben auch eine Vermögenssteuer, die deutlich höher war, als sie nominell jetzt noch ist, ja schon ohnehin ausgesetzt, wie Sie gesagt haben. Und es auch so etwas wie die Verschonung von Betriebsvermögen bei der Erbschaftssteuer nicht gab. Das führt ja beispielsweise bei uns dazu, dass die bei der Vererbung von extrem hohen Betriebsvermögen manchmal gar keine oder eine sehr minimale Steuer anfällt. Das sind alles Effekte, das war schon mal gewissermaßen progressiver, aber es war nie so, dass dieser Egalisierungseffekt tatsächlich eingetreten hat. Ja, also das ist gewissermaßen aus Gerechtigkeitsperspektive der Elefant im Raum.
Und woran liegt das?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die naheliegendste Antwort ist natürlich zu sagen, der Widerstand der diejenigen, die viel zu vererben haben und nicht wollen, dass andere darüber entscheiden, wo das Erbe hingeht oder dass das stark besteuert wird, so groß ist, dass sie es effektiv verhindert haben. Da spricht auch sehr viel dafür, dass das der Fall ist, dass die erheblichen Einfluss nehmen. Gleichzeitig ist es so, dass in der Bevölkerung gerade eine Erbschaftssteuer extrem kritisch gesehen wird. Es gibt größere Sympathien für eine Vermögenssteuer. Bei der Erbschaftssteuer wird das eben deswegen kritisch gesehen, weil bei uns beispielsweise in Deutschland der Wert der Familie so hoch gehalten wird und dann der Gedanke ist, da wird doch in familiäre Angelegenheiten eingegriffen. Übersehen wird dabei, dass diese Steuer ja progressiv in dem Sinne stattfinden soll, dass die bei sehr geringen zu vererbenden Dingen noch gar nicht greift und dann zunehmend greift. Und selbst wenn jetzt ich beispielsweise ein Haus erbe und darauf eine Steuer zahlen muss, dann kann ich ja immer noch überlegen, ob ich das behalte und eine Hypothek aufnehme für die Erbschaft und das dann entweder vermiete und es darüber abbezahle. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dieses Familienhaus nicht behalten kann. Ja, aber mit solchen Mythen wird dann da doch sehr häufig gearbeitet. Und das ist zum Teil auch politisch hergestellt. Also beispielsweise sehr gut untersucht, als die Diskussion in den USA stattgefunden hat, dass sehr viele Thinktanks daran gesessen haben und dafür bezahlt wurden, zu überlegen, wie kann man jetzt eine Erbschaftssteuer effektiv verhindern. Und dann war einer der Schritte, die gegangen sind, den Begriff Death Tax, also Todessteuer, aktiv in den politischen Diskurs einzuspeisen. Und sehr viele Thinktanks haben angefangen, den zu benutzen. Und das ist ihnen gelungen, dass der auch in den Medien übernommen wurde. Und damit haben sie natürlich einen wahnsinnigen Erfolg erzielt. Ne? Denn wer ist schon sozusagen für eine Todessteuer? Klingt schon begrifflich nicht so gut. Das heißt, da wird sozusagen sehr viel auf der rhetorischen Ebene, auf der ideologischen Ebene politisch gestritten. Und so ist es auch bei einem zweiten Zusammenhang, nämlich der Frage von Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer auf der einen Seite und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite, weil da immer das Argument kommt, naja, also wenn wir jetzt da mit der Steuerschere rangehen, dann wird der Wirtschaftsstandort Deutschland massiv gefährdet und runtergewirtschaftet und das Kapital wandert ins Ausland ab und dann geht es doch am Ende allen schlechter, ja. Und ich glaube, dass diese Erzählung so halt überhaupt nicht stimmt, denn es gibt Mechanismen, um das doch sehr stark einschränken zu können. Und es wird auch auf der positiven Seite völlig vernachlässigt, was man denn sozusagen mit dem, was man durch die Umverteilung erreicht, bewirken kann. Ja, wenn zum Beispiel wieder mehr Leute den Eindruck haben, dass sich Arbeit lohnt, dass man sich ein Vermögen mit Arbeit aufbauen kann, dann hätte das, glaube ich, auch für die Arbeitsethik hierzulande einen extrem positiven Effekt. Und wenn man dann insgesamt Bilanz zieht, dann ist gar nicht mehr so klar, dass es diesen negativen wirtschaftlichen Effekt gibt. Aber sozusagen der sehr offene Diskurs darüber, der steht aus und das ist doch sehr stark rhetorisch überfrachtet.
Also gerade bei der Erbschaftssteuer, da gibt es so eine gewisse Angstmacherei. Sie wären ja jemand, der tatsächlich dafür plädieren würde, eine sehr hohe Erbschaftssteuer einzuführen oder die Erbschaftssteuer beträchtlich zu erhöhen. Aber das natürlich nur in einem oberen Segment. Ist das richtig?
Ich würde denken, dass es progressiv ansteigen müsste und dann in einem Idealfall es sogar so wäre, dass es einen Bereich gibt, in dem die Steuer 100%, das ist jetzt natürlich sehr weit weg von unseren politischen Realitäten, hätte aber den Effekt, wenn das einmal greift, dass klar ist, also so viel Vermögen kann man in diesem Land einfach nicht anhäufen und da muss man anders wirtschaften. Auch da glaube ich, dass das keinen negativen Effekt auf die Wirtschaft hat, weil das zum Beispiel auch verhindert, dass es Monopolstellung gibt. Ja, das wird ja auch sehr häufig verschleiert, sage ich mal. Also sehr viele der Milliardäre in Deutschland sind Discounterbesitzer. Jetzt haben wir vor kurzem durch den Protest der Landwirte mitbekommen, dass es doch ein erhebliches Problem gibt in sozusagen der Trias Landwirte, Discounter, Verbraucherinnen, sage ich mal. Ja. Mhm. Und die absoluten Gewinner davon sind offensichtlich diese Besitzer der Discounter, die so ein Oligopol aufgebaut haben. Und da kann man sich ja schon ernsthaft fragen, ist das jetzt für die Gesellschaft so, wie es ist, insgesamt gut? Ja, aber da muss man schon mal einen Schritt zurücktreten. Wenn man es einführt, muss man es natürlich auch schrittweise einführen. Ne? Das war auch die Idee von John Stuart Mill, jetzt nicht sofort mit so einer extremen Steuer kommen, sondern mit einem geringeren Prozentsatz anfangen und dann mal schauen. Und es hat ja auch tatsächlich nicht den Effekt, dass ich jetzt jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Eigentumswohnung oder ein Haus habe, dass ich das an meine Kinder nicht vererben kann. Sondern stellen wir uns vor, das ist abgezahlt, es ist 500.000 Euro wert. Und es ist so, dass ich habe ein Kind und das Kind bekommt das und muss jetzt 20% Steuern darauf bezahlen, dann sind das 100.000 Euro. Da bekommt das Kind immer noch 400.000 Euro und muss sich halt überlegen, nehme ich nochmal 100.000 Hypothek auf dieses Haus auf oder nicht. Und da finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht, warum das denjenigen gegenüber, die nichts zu erben haben, eine unzumutbare Belastung sein soll. Aber es zeigt tatsächlich, wie vermint dieses Gelände ist und das ein offenerer Diskurs sicherlich dabei helfen würde. Und was man natürlich auch im Blick haben muss, ist, es geht jetzt nicht einfach darum, einigen was wegzunehmen und anderen etwas zu geben, sondern das alles ist ja vor dem Hintergrund, dass wir eine extreme Ungleichheit in Deutschland aufgebaut haben. Mhm. Und das, was für mich auch schwer zu begreifen ist, ist, dass wenn man Bürger und Bürgerinnen fragt, die allermeisten inzwischen sagen, die Ungleichheit ist in Deutschland zu groß. Wenn man dann fragt, sollen wir eine progressivere Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer aufbauen, dann doch viele sagen nein. Und dann bin ich sozusagen am Ende meiner Logik angelangt, weil ich dann nicht genau weiß, okay, wie machen wir denn jetzt an diesem Punkt politisch weiter?
Wenn wir über Steuersystem reden, das sind ja viele eingefahrene Verständnisse natürlich, wo ich vermute, dass eine Veränderung kurzfristig sehr schwierig werden dürfte, natürlich auch mit verschiedenen Parteien, die verschiedene Wirtschaftsinteressen vertreten. Es scheint der Fall zu sein in Deutschland, dass die Steuerlast, die überwiegende Steuerlast ganz klar auf der Mittelschicht liegt, der so einigermaßen gut verdienenden Mittelschicht, aber eben auf die größeren Einkommen und auch die größeren Vermögen überhaupt nicht zugreift. Und Sie haben es ja schon angedeutet, große Vermögen machen auch deshalb Probleme, weil sie ja investiert werden oder weil sie in gewisser Weise auch quasi sich in Arbeitsverhältnisse übersetzen. Also entweder in Form von Firmen, die sie besitzen oder von Firmenanteilen oder eben auch von Aktien in Betrieben oder in Firmen, wo dann auch Rendite gewünscht ist. Das heißt, es gibt natürlich tatsächlich dann auch unbedingt einen Zusammenhang mit Löhnen von den Vermögen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das Erste, was ich gerne noch sagen wollen würde, ist, dass für eine Gesellschaft, die sich selber gern im Kern als leistungsorientiert, also als meritokratisch begreifen möchte, ist es natürlich sehr schwer zu verdauen, dass Erwerbseinkommen, Einkommen durch Arbeit, sehr viel stärker besteuert werden als andere Formen von Einkommen, nämlich durch Vermögen, durch Erbschaften. Das ist eine Schieflage, die, glaube ich, auch in die tiefen Struktur eindringt der Gesellschaft und dazu führt, dass Menschen unversöhnt sind. Bei den Betriebsvermögen ist es ja tatsächlich so, dass der erste Gedanke immer ist, ja, was können wir jetzt nicht massiv besteuern? Dann werden doch diese Betriebe zerschlagen. Das geht wiederum auf die Arbeitsplätze. Die Menschen haben weniger Einkommen. Wir haben insgesamt dann ein niedriges Steueraufkommen und die Wirtschaftsleistung und auch der Wohlstand des Staates, die gehen doch insgesamt nach unten. Tatsächlich kann man das an mehreren Stellen kritisch hinterfragen. Zum Beispiel John Stuart Mill war ja der Meinung, man soll das zerschlagen, aber nicht dann den Betrieb, sondern nur den Eigentum in wenigen Händen. Und dann gehört halt der Betrieb mehreren Leuten. Das ändert ja aber nichts daran, dass dieser Betrieb aufrechterhalten werden kann, sondern es gibt immer mehr Leute, die zugleich durch Arbeit und durch Betriebsvermögen profitieren. Da ist natürlich die Frage, wie organisiert man das? Und da haben wir definitiv momentan nicht den politischen Willen und auch nicht den Mut und die Aufbruchsstimmung. Aber es ist eine Idee, die man natürlich als Philosoph oder Philosophin immer im Raum halten möchte. Ja. Was aber ein anderer Punkt ist, der auch sehr viel realistischer ist, wäre zu sagen, naja, wir wollen diese Betriebe erhalten und wir wollen auch die Möglichkeit erhalten, dass das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das ist ja auch so ein Narrativ. Die Familienbetriebe in Deutschland sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ja. Das kann man machen und dann kann man sagen, und das ist eine Idee, die gibt es auch schon relativ lange, wir gewähren dann auf die zu zahlende Steuer einen zinslosen und stundbaren Staatskredit. Und der wird dann nur über die Gewinne abgezahlt. Ja, das heißt, was weiß ich, ich muss auf den Betrieb 10 Millionen Euro Steuern eigentlich zahlen, aber ich muss das jetzt nicht sofort zahlen, sondern der Staat stundet mir das gewissermaßen als zinslosen Kredit und gewinnabhängig muss ich das dann zurückzahlen. Ja, das erwartet man von jedem Student oder Studentin, die BAföG empfangen haben, dass die sowas machen. Warum kann man das nicht auch da machen, gewissermaßen?
Viele gute Vorschläge. Gibt es irgendeinen, bei dem Sie optimistisch sind, dass wir auch nur ansatzweise in die Nähe einer politischen Umsetzbarkeit kommen?
Ja, ich glaube, dass wir immer stärker dahin kommen, dass der politische Wille stärker wird, dass Einkommen aus Vermögen jetzt vor allem zumindest so besteuert werden wird wie Einkommen aus Erwerbsarbeit. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, bei dem sich was bewegt, weil da, glaube ich, doch sehr viele Menschen lernen können, dass das eine massive Schieflage ist. Bei der Erbschaftssteuer habe ich auch die Hoffnung, dass es da einen Wandel geben wird. Ich glaube aber, dass es noch ein kleines wenig länger dauern wird. Steht jetzt aber im Bundesverfassungsgerichtsentscheid an, darüber, wie jetzt damit weiter zu verfahren ist, um das verfassungskonform zu machen. Und auch da ist es ja so, dass es immer auf Verfassungsebene einen Streit gibt, weil bei dem letzten Entscheid einige Verfassungsrichter in einem abweichenden Votum darauf hingewiesen haben, dass Eigentum ja sozusagen sozial wirksam sein soll, laut Grundgesetz, und das eigentlich eine relativ hohe Steuer impliziert. Also auch da kann es sein, dass zumindest auf der Verfassungsebene nochmal demnächst was passiert und an die Politik den Auftrag zurückgibt, sich ernsthafter und auch mutiger damit zu beschäftigen. Und ich glaube auch, dass, ja, ich sag mal, je stärker populistische Kräfte werden, desto stärker auch im öffentlichen Diskurs zum Ausdruck kommt, dass man das eben doch nicht von der sozioökonomischen Frage trennen kann und irgendwie nur als, ja, wie soll ich sagen, angeborene Ausländerfeindlichkeit oder so etwas diagnostizieren kann, sondern gewissermaßen zurück zur frühen kritischen Theorie muss und nach den Ursachen für diese Xenophobie fragen muss. Und da wird man dann schon sehen, dass die sozioökonomische Frage dort eine wichtige Rolle zu spielen hat.
Christian Neuhäuser, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke sehr.
Und wir wollen jetzt noch auf ein überraschendes Doppeljubiläum schauen. 50 Jahre alt wird nämlich gerade die Verkehrssünderkartei in Flensburg. Und sie ist damit fast genauso alt wie das klassische philosophische Werk Überwachen und Strafen von Michel Foucault. Das kann kein Zufall sein, meint David Lauer.
In seinem Standardwerk Überwachen und Strafen bezeichnet der französische Philosoph und Historiker Michel Foucault die moderne Erscheinungsform staatlicher Macht als Disziplinarmacht und argumentiert, dass sie anders und subtiler wirkt als die Macht im vormodernen Feudalstaat. Der ließ seine Untertanen demonstrativ öffentlich foltern und hinrichten. Die Disziplinarmacht hingegen verwirklicht sich in fürsorglich erscheinenden Institutionen, die allerdings eine umfassende und im Prinzip permanente Überwachung des Verhaltens der BürgerInnen ermöglichen, ohne dass Letztere wissen, wann sie wirklich von den Augen der Obrigkeit beobachtet werden. Sie wissen, dass man etwas und im Prinzip alles über sie wissen kann, aber nie, was genau gewusst wird. Die disziplinierende Wirkung dieser neuen Machtregimes ist ungeheuer erfolgreich, weil sie, so meint Foucault, zu einer historisch neuen Form der Subjektivierung, also der Selbstunterwerfung, führen. Die Beobachteten verinnerlichen ihr Überwachtwerden. Sie beginnen sich so zu verhalten, als ob die jederzeit mögliche Kontrolle durch den Staat tatsächlich immerzu real wäre. Auf diese Weise disziplinieren sie sich am Ende selbst. Öffentliche, äußerliche Repression ist gar nicht mehr notwendig. Alles scheint freiwillig. Die Macht hat sich unsichtbar gemacht, ist aber mächtiger denn je. Sie produziert nicht weniger als einen neuen Typ Mensch, das Subjekt moderner Gesellschaften. Womit wir bei der Flensburger Verkehrssünderkartei wären, genauer beim Fahreignungsregister des Kraftfahrbundesamtes in Flensburg. Denn dort, in Flensburg, da hat man, wenn man sich schwerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung schuldig macht, Punkte. Und das in diesen Tagen seit genau 50 Jahren. Im Mai 1974 wurde das bis heute bestehende System eingeführt, nachdem man seinen Führerschein nach dem Erreichen einer bestimmten Punktzahl abgeben muss. Vor fast genau 50 Jahren, im Februar 1975, erschien übrigens auch Foucaults Überwachen und Strafen. Wenn das mal kein Zufall ist. Tatsächlich wurde das Punktesystem in Flensburg ausdrücklich als Disziplinarinstrument eingeführt. Die Zahl der Toten im bundesdeutschen Straßenverkehr war auf die aberwitzige Zahl von über 20.000 pro Jahr gestiegen. 10-mal so viel wie heute, bei nur einem Drittel des heutigen Fahrzeugbestands. Dass diese Entwicklung gestoppt werden konnte, dazu hat Flensburg zweifellos einen Beitrag geleistet. Wer nie genau weiß, ob sein verbotenes Überholmanöver nicht doch gesehen, geahndet und registriert wird, lässt es im Zweifel lieber bleiben. Und ist das nicht gut? Aber ja doch. Auch Foucault betont das. Macht ist nicht per se gut oder böse. Wir sollten uns nur über ihre Wirkweisen und Effekte im Klaren sein. Es gab in der Anfangszeit übrigens durchaus heftigen Widerstand gegen die Flensburger Überwachung. Heute kaum noch. Und angesichts dessen, was im Gefolge heutiger Technik an Überwachung möglich wäre, ist das auch verständlich. Wie bescheiden, ja geradezu demütig, erscheint die Disziplinierung mittels temporär installierter Blitzer mal hier, mal dort, wenn die Überwachung im Prinzip tatsächlich total sein könnte. Moderne Autos überwachen ja selbst, wie schnell wir an einer gegebenen Stelle fahren dürfen und zeigen uns Geschwindigkeitsübertretungen blinkend und piepsend an. Nichts würde sie im Prinzip daran hindern können, gleich eine Textnachricht mit Beweisfoto nach Flensburg zu schicken. Sogar unsere eigenen Handys könnten das. Wie war das noch mit der Selbstüberwachung? Das chinesische Regime mit seinen totalitären Bürgerscores zeigt uns in erschreckender Weise, was möglich ist. Gratulieren wir daher lieber der im besten Sinne bürgerlich wohlanständigen, lebenrettenden Disziplinarmacht von Flensburg.
Disziplinarmacht, sie kann auch positiv wirken. Soweit David Lauer mit seinem philosophischen Wochenkommentar. Und kleiner persönlicher Funfact: Den einzigen Punkt, den ich mir je in Flensburg erwirtschaftet habe, habe ich durch falsches Rechtsabbiegen mit dem Fahrrad bekommen. Das war schon eine gewisse Kränkung, denn ich bilde mir eigentlich ein, auch als Fahrradfahrerin ziemlich gut auf Verkehrsregeln zu achten und auch, und das ist in Berlin wirklich gar nicht selbstverständlich, zivilisierte Verhältnisse quasi sowohl nach oben als auch nach unten zu pflegen, also zu Autos und zu Fußgängern. Tja, so kann's gehen. Jedenfalls, das war's für heute mit dem Nachdenken und mit unserer Sendung Sein und Streit. Ich bin Catherine Newmark. Vielen Dank fürs Mithören. Bis nächsten Sonntag.